Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und nach 7 Wochen krankheitsbedingten Ausfalls meinerseits geht's endlich wieder los. Man hört es zu meiner Stimme noch, ich bin immer noch angeschlagen, aber es geht mir auf jeden Fall viel, viel besser als die letzten 7 Wochen. Jetzt haben wir einen Gast mal wieder aus der Regionalliga Bayern am Start, wieder mal vom Liga-Primus nach Kevin Ferry und meine Namensvetter Lauris Bausenwein. Der dritte Schnudelspieler, aber wer es ist, er stellt sich am besten immer selber vor. Hi Markus.
Servus, mein Name ist Markus Einsiedler. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei den Schnüdel, habe leider nicht so viel gespielt bisher. Bin der Oldie in der Mannschaft, der älteste Spieler. Auch oft so eine Vaterfigur für die Jungen. Genau, meine Position ist offensiv Mittelfeld oder Stürmer. Habe schon einiges gesehen und ja, zum Karriereende hin schaut es jetzt so aus, als wird doch nochmal ein Highlight folgen. Diese Saison auf jeden Fall schon mal.
Das wäre natürlich nur zu wünschen, weil die Schnüdel haben ja über Jahre lang eigentlich einer von wenigen Regionalligisten schon immer auf Profiniveau trainiert und auch gelebt. Aber es hat nie geklappt mit dem Aufstieg. Sogar in der einen Saison, wo die Relegation gegen Havelse damals extrem knapp und unglücklich ausging. Aber danach ging es ja mal kurz bergab und jetzt schaut es, wie du schon sagst, echt danach aus, als würde der direkte Aufstieg in die dritte Liga gelingen. Wart ihr am Anfang der Saison mit der Einstellung so, wir steigen jetzt auf und der Rest kann machen, was er will?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich denke mal, wir waren schon auch darauf angewiesen, dass so gerade Würzburg und Bayreuth vielleicht nicht ihre kompletten PS auf die Straße bringen und wir wussten schon, dass wir auf jeden Fall in 2 Punkte sind, vielleicht ein bisschen drüber. Ich glaube, eine 80-Punkte-Saison, die man letztes Jahr gebraucht hätte, die hätte man vielleicht nicht im Kreuz gehabt, aber so wie es heuer, wenn man, keine Ahnung, auf 70, 75 Punkte, wenn die reichen sollten, das haben wir uns auf jeden Fall schon zugetraut, ja.
Ja, ich habe mir jetzt die Tabelle mal aufgerufen. Ihr habt aktuell ein Spiel weniger als die Würzburger Kickers, aber seid trotzdem schon 6 Punkte vor denen. Also bis jetzt läuft ja alles nach Plan. Ich meine, das Jahr ist endlich mal soweit. Der Regionalliga Bayern-Vertreter darf direkt aufsteigen, was ja letztes Jahr nicht der Fall war. Deswegen ist Würzburg ja knapp an der Relegation gescheitert. Aber das Thema hatte ich jetzt schon öfters mal mit Regionalligaspielern, dass das eigentlich ein dummes System ist für die Regionalligisten, dass immer alle 2 Jahre einer in die Relegation muss. Aber dieses Jahr könnt ihr die echt aufsteigen und ich glaube, das wäre, wie du schon gesagt hast, für dich ein absolutes Highlight, mit Schweinfurt dann hoch in die dritte Liga zu gehen, oder?
Ja klar, Aufstiege sind immer schön. Ich meine, das wäre jetzt mein 4., glaube ich. Gut, einen kann man nicht wirklich zählen, da bin ich mit Rosa mit der 2. Mannschaft da ein paar Spiele gemacht, da sind wir aufgestiegen. Da habe ich aber jetzt nicht viel gespielt. Ab und zu mal von oben runter gespielt, aber sonst mit Rosenheim einmal, mit Haching einmal und jetzt mit Schweinfurt wäre es eben der 3. Wäre schon eine coole Sache, ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch für Unterfranken wäre es auch mal wieder cool, einen Profiverein in ihren Reihen zu haben, weil Würzburg ist ja damals nach ein paar Jahren 2. Liga jetzt eben schon wieder in der Regionalliga angekommen und spielt zwar, hat letztes Jahr eine überragende Saison gespielt, da habe ich mich mit einem ehemaligen Spieler, mit Yannick Scholz, unterhalten. Der hat gemeint, so eine Saison hat er auch noch nie erlebt, wie letztes Jahr Würzburg, aber die sind ja, wie gesagt, in der Relegation gescheitert. Also wäre es ja umso schöner für die Region Unterfranken, wenn dann mal wieder ein Profiverein in der dritten Liga wäre.
Ja, absolut. Ich denke mal, gerade Schweinfurt, die ist ja doch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, 2001 war letztes Jahr mit Profifußball, 2. Liga damals noch. Mit Sicherheit, ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Region einiges bewegt. Ich meine, ich bin jetzt nicht hier aus der Gegend, aber man merkt schon, dass der Verein schon eine Strahlkraft hat. Und ich glaube, dass da, wenn das wirklich gelingen sollte dieses Jahr, dass auch im Umfeld sich einiges bewegen könnte und da auch vielleicht nachhaltig was entstehen könnte schon.
Auf jeden Fall, man muss ja dann auch nur die Daumen drücken, dass es auch von der Infrastruktur her reicht für die dritte Liga, weil man nennt ja die dritte Liga auch die Pleitenliga ab und an mal und es ist verdammt schwer, man sieht es ja jetzt auch an Unterhaching, was passieren kann, wenn man da vielleicht dann doch nicht die Infrastruktur dafür hat.
Ja, ich denke Unterhaching, Infrastruktur haben sie eigentlich eine gute, es ist halt immer, die geben halt zu viele Spieler ab. Also sie haben halt vor der Saison eine komplette Achse abgegeben und das ist halt immer die Gefahr, gerade wenn man in der ersten Saison auch gut performt, dass dann im 2. Jahr halt einige Vereine kommen, die halt doch nochmal ein ganz anderes Budget haben und dann halt die Stützen auch abwerben Und das dann zu kompensieren im zweiten Jahr ist dann oft noch schwieriger, als wirklich direkt nach dem Aufstieg dann drin zu bleiben.
Auf jeden Fall, es das heißt ja auch immer, das erste Jahr ist das Überraschungsjahr und im zweiten Jahr musst du dich beweisen, um wirklich zu zeigen, hey, wir können die Klasse halten. Aber wie ich ja gesagt habe, ich glaube unter Haching, egal was jetzt passiert, die werden die Liga leider nicht mehr halten. Für Bayern schade, dass dann wieder einer runtergeht, aber für euch, na gut, dann seid ihr der Bayern-Vertreter.
Ja, die Löwen sind auch noch drin. Das ist ja eigentlich, die spielen zwar mit der dritten Liga unter ihren Möglichkeiten, sagen wir mal, die sind auch nicht ganz zufrieden, glaube ich, oder ganz glücklich damit, aber trotzdem sind sie nächstes Mal in der Liga und ist ja eigentlich schon eigentlich der drittgrößte Verein in Bayern, auch wenn sie jetzt aktuell nicht in der Liga spielen, aber rein von der Strahlkraft her sehe ich die ja hinter Bayern und dem Club eigentlich an dritter Stelle, auch wenn jetzt Fürth über Jahre hinweg eine viel bessere Arbeit geleistet hat, oder auch Regensburg, aber trotzdem. Ist, oder Augsburg darf ich nicht vergessen, Entschuldigung. Sagen wir mal, der viertgrößte. Augsburg habe ich jetzt unter den Tisch fallen lassen, aber ansonsten haben die einfach eine riesige Strahlkraft. Und ja, werden auf jeden Fall coole Spiele auch dann für Schweinfurt werden, wenn die Löwen kommen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na gut, die Löwen habe ich komplett vergessen und Ingolstadt auch. Aber die Löwen, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge mal gesagt, das ist für mich der Chaos-Club schlechthin. Und mich wundert es eh, dass sie sich Jahr für Jahr in der dritten Liga halten, obwohl die komplette Struktur im Verein und vom Vereinsleben her eigentlich unteres Amateurniveau ist. Wenn man da mitbekommt, wie dann da die Diskussionen oder allgemein es bei den 60ern abgeht. Wundert es mich echt, dass sie sich so lange in der dritten Liga noch halten.
Ja, ich meine, ich kenne mich da jetzt in den Internas nicht groß aus, aber ich habe mal, glaube ich, ich habe einen ähnlichen Club mal gespielt mit so einem Investor, mit dem Ausländischen, der halt schon Eigeninteressen auch vertritt und ja, einfach den Fußball ganz anders sieht, wie er in Deutschland gesehen wird. Und das ist, glaube ich, immer schwierig, so eine Konstellation, aber der hat ein Investment damals getätigt und das Investment will er halt nicht mit einer hohen Verlustrate abstoßen und deswegen zieht es halt so lange durch, bis sie hoffentlich wieder irgendwo da sind, wo er vielleicht noch einen Gewinn rausschlagen kann oder halt auch nicht dann. Ansonsten ist es eigentlich nicht verständlich, warum ein Jordanier sich über 10 Jahre einen Drittligisten in Deutschland leistet oder auch nicht leistet, wie man es dann auch immer nennen will.
Ja klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bevor wir natürlich dann zu viel über die dritte Liga reden, machen wir einen kleinen Ausblick mal auf eure nächsten Spiele. Ihr seid jetzt am Samstag in meiner Heimatstadt Nürnberg. Leider Gottes habe ich keine Zeit, sonst wäre ich rausgefahren. Und danach Heimspiel gegen den FC Bayern 2. Also ihr habt zwei Zweitvertretungen von Profimannschaften jetzt vor euch. Wie siehst du das allgemein mit den Zweitvertretungen? Ich meine, das ist eine geteilte Meinung. Manche sagen, finden wir gut, dass die Jungen eine Chance haben, in einem offiziellen Herrenbetrieb teilzunehmen. Und andere sagen, das ist Wettbewerbsverzerrung, weil die können ja von den Profis ein, zwei Runden holen.
Also das Thema mit der Profiverstärkung sehe ich jetzt nicht so. Im Endeffekt ist es, was halt bei den Zweitmannschaften schon immer so ist, dass wenn du sie Anfang der Saison hast, sie in der Regel deutlich leichter zu spielen sind, weil die ja gerade aus der Jugend rauskommen, als gegen Ende der Saison. Also natürlich ist der Wettbewerb nicht ganz fair, weil die natürlich auch unter Profibedingungen arbeiten, ganz andere Möglichkeiten haben. Theoretisch Bayern, wenn will, würden natürlich so und so die Liga dominieren, wenn sie wollen würden. Machen sie halt nicht. Aber trotzdem, ich finde, also gerade in der Regionalliga haben die schon ihre Daseins. Irgendwo müssen sie ja spielen und ich glaube, die Regionalliga ist für die Jungs auch gut, weil sie sich da frei entwickeln können. In der dritten Liga haben sie ja doch dann eher Abstiegsdruck. Und ich glaube, viele Regionalligisten, ich glaube, ich kenne das aus meiner Rosheimer Zeit, wir haben uns eigentlich eher gefreut, wenn Bayern gekommen ist. Also wir haben das jetzt nicht negativ gesehen und es hat auch mehr Strahlkraft gehabt jetzt von den Zuschauern her wie andere Vereine. Von dem her war das jetzt. Ich kann verstehen, dass Drittligisten das anders sehen, weil da einfach ein anderer Blick drauf ist. Aber in der Regionalliga finde ich, ist das okay. Und ich glaube, wenn die jetzt wieder nur unter sich spielen würden, also nur wie sagt man, eine Zweitvertretung in Liga oder eine Amateurlandliga, glaube ich, wären die Entwicklungsschritte jetzt nicht so gegeben, wie jetzt, wenn die sich wirklich mit gestandenen Herren-Teams messen können.
Ja klar, finde ich auf jeden Fall auch. Ich meine, ich habe nie höher als A-Klasse gespielt im Herrenbereich, bevor ich jetzt vor 2 Jahren mit der Geburt meines Kindes aufgehört habe. Aber es ist ja genau dasselbe, auch im tiefsten Amateurbereich. Hättest du nun eine Liga mit Zweitvertretungen, wo die Jungen halt spielen, könntest du sich ja nicht weiterentwickeln. Wie du schon sagst, die brauchen die Erfahrung auch gegen so alte Hasen wie dich zum Beispiel. Sonst fehlt ja irgendwas in der Entwicklung. Also mir damals, als ich aus der Jugend rausgekommen bin, ich war nie der Beste, aber ich habe mir gedacht, ach, euch alten Säcke, euch schwanze ich noch am Bierfitzerle. Ja, Arschlecken 350. Die haben mich geschwanzt und mich fertig gemacht.
Ja klar, ich meine, in der Regel sind sie ja mal ein bisschen flinker, können auch mittlerweile alle super Flatterschüsse, aber alles andere wird es dann immer zeigen. Ich meine, das sieht man eigentlich, finde ich, auch immer relativ schnell, ob jemand den Step schafft aus der A-Jugend raus mit der Körperlichkeit und auch die Zweikämpfe nicht zu scheuen, die das dann schaffen, diesen Step zu gehen. Die setzen sich auch im Herrenbereich dann durch und die es eben nicht schaffen, obwohl die vielleicht in der A-Jugend sogar besser waren. Gehen dann auch oft den Weg nicht, wo dann vielleicht vom Verein her gedacht wird, es ist das größere Talent, aber wie gesagt, die anderen kommen mit den physischen Anforderungen besser zurecht und die machen dann öfters einen besseren Weg als die vielleicht besseren Fußballer und denen vielleicht dann die Dynamik und die Physis ein bisschen fehlt.
Auf jeden Fall, man hört es ja immer wieder, ehemalige, also jetzt wo halt nur zum Beispiel Landesliga spielen, haben in der Jugend beim Club oder was weiß ich gespielt, aber haben den Step, wie du gerade gesagt hast, nicht geschafft und das hört man ja echt oft, weil wer ins Profigeschäft will, gibt ja in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten und da musst du wirklich, glaube ich, dranbleiben, nicht nur auf dein Talent hoffen, sondern auch wirklich das Wollen, diesen Step zu machen.
Ja klar, ich meine, oben wird die Luft immer dünn, egal was man macht, ob das jetzt im Berufsleben ist, ob das anderen kulturell ist. Ich meine, umso mehr es dann auch ums Geld geht, umso mehr Interesse ist natürlich auch da, dass andere Leute das auch machen. Und da muss man auch mal vielleicht Umwege gehen, vielleicht geht nicht immer alles nach Plan. Dranbleiben, das hilft alles nichts.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Aktuelle ziemlich gut abgearbeitet. Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Vor dem, du hast ja gemeint, Karriereende, zum Karriereende hin, wäre das ja nochmal ein riesen Highlight. Dann drücken wir besonders dir auch nochmal die Daumen, dass es auch mit dem Aufstieg dann noch klappt. Weil ich habe gerade gesehen, auf Transfermarkt, dass du nur Vertrag bis Sommer hast. Ist danach Schluss? Aber, ja, wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auf den Verein drauf an. Ich meine, ich könnte mir alles vorstellen, müsste man das mal anhören, wenn sie überhaupt noch mit mir planen. Mir ist auch klar, dass ich dort ist, dass ich heute jetzt nicht so viel gespielt habe, nicht der Erste bin, der Priorität hat zu verlängern. Andererseits komme ich aus einer ultralangen Verletzungsphase und ich habe jetzt gerade in der Rückrunde auch gemerkt, dass immer näher rangeht, auch wieder an meine alte Leistungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinkomme, aber es geht ja in die richtige Richtung. Ich meine, ich war 2 Jahre verletzt, bin jetzt seit, sagen wir mal, 9 Monate verletzungsfrei. Mal sagt man mal fast die gleiche Zeit, es wäre dann nochmal ein Jahr. Ich weiß nicht, ob das dann, ich glaube, irgendwie spätestens nächsten Sommer soll es dann soweit sein, dass ich wieder voll da bin. Aber ich lasse auf mich zukommen. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe auch ein anderes Standbein. Es bricht für mich jetzt kein Welt zusammen, wenn es nicht mehr klappt. Aber ich bin Sportler, ich bin immer ehrgeizig und ja, schauen wir mal.
Auf jeden Fall. Da können wir ja eine Frage schon mal vorziehen, weil du ja gemeint hast, auch verletzungsbedingt. Wie geht es deinem Rücken?
Aktuell eigentlich gut, also so gut wie schon lange nicht mehr. Gott sei Dank. Ich meine, das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Also nicht bloß, da ist ja um Sport ging es ja in dem Moment eigentlich gar nicht mehr. Das ging eigentlich darum, eigentlich der Verantwortung in der Familie gerecht zu werden. Überhaupt, ich war, wie gesagt, arbeitslos krankgeschrieben dann auch. Ich konnte keinen regulären Job nachgehen. Es war dann auch ein bisschen blöd, weil es eine Übergangsphase war, wo ich gerade aus Luxemburg zurückgekehrt bin. Das heißt, es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt Arbeitslosengeld bekomme, weil ich war nicht mehr krankenversichert in dem Moment. Da ging es eher schon so existenzielle Fragen. Also wie bestreitet man seinen Lebensunterhalt, ohne seine Reserven wirklich extrem anpacken zu müssen. Und da bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich über die Phase hinweg bin und mich wieder auch auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren kann. Sport, Freunde treffen, andere Dinge machen. Ich konnte ja nicht mal, wie gesagt, Karten spielen, weil ich nicht mal schmerzfrei sitzen konnte. Also das hat schon gar keinen Spaß gemacht, da das Leben in der Zeit.
Glaube ich dir. Ich glaube, Verletzungen sind hart, aber wenn man dann komplett im eigenen Leben eingeschränkt ist, ist es besonders hart. Dann nimm uns doch einfach mal, ich weiß, wir ziehen es jetzt ein wenig vor, weil die Verletzung ja vor 2 Jahren war, da würden wir im zweiten Teil noch hinkommen, aber nimm uns doch einfach mit, weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es verdammt hart. Du spielst Fußball, alles ist in Ordnung und auf einmal so eine Verletzung und du kannst gar nichts mehr machen. Also wie bist du durch diese Zeit gekommen und wie schwer war das auch am Anfang für dich?
Ich meine, am Anfang, die Verletzung kam ja schleichend. Also ich habe mein letztes Spiel noch gemacht in Luxemburg damals und bin dann in Urlaub gefahren und Im Urlaub habe ich mir gedacht, oh, ich kann irgendwie nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr schlafen. Dann habe ich im Urlaub schon gar nicht mehr genießen können. Aber ich habe im Urlaub schon meinen Physio angerufen, Freelancer, da mein Physio meines Vertrauens. Und ja, wollte dann eigentlich da schon fast den Urlaub abbrechen, weil es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann war ich halt dort kurz in Behandlung und hat nach ein, zwei Wochen gesagt, du Markus, mach mal ein MRT, weil er glaubt, die Bandscheibe hat da was abbekommen, wenn das, so wie sich das gibt gerade. Und das war dann auch so. Und dann ging halt eine Odyssee los, sondergleichen. Also ich habe da, ja, ich hatte viermal habe ich die gleiche Reha gemacht, so ungefähr. Immer wieder Aufbautraining, Muskeltraining, Dehnen, Schmerzen gehabt, Akutphase, Spritzen, dann einmal eine OP. Also ich habe alles durch, was man, glaube ich, im Rücken machen kann. Ich glaube, ich habe insgesamt schon 25 Mal mir Kortison spritzen lassen in diesen Spinalkanal. Also ich hoffe, dass es keine Spätfolgen hat, aber die Ärzte sagen immer, in dem Bereich macht es jetzt nichts. Werden wir dann sehen, wie es mal da ist. Aber wie gesagt, ja, das war schon extrem. Ich meine, ich war vorher wenig verletzt, ich kannte es auch nicht so wirklich, aber das war dann schon, ich glaube, für jeden wäre das heftig gewesen, wie das dann gelaufen ist, das Ganze.
Glaube ich dir auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, du warst davor, habe ich auch in deinen Daten gesehen, sehr wenig verletzt. Aber jetzt kommt ein Spruch, das kommt im Alter. Ich meine, wir sind jetzt 4 Jahre nur auseinander. Ich bin jetzt 32 geworden im Januar. Und ich, glaub mir, so schlimm wie bei dir war es bei mir noch nicht, aber ich merke mittlerweile auch jeden Knochen.
Ja, also bei Bandscheibenvorfall ist es ja so eine, man nennt das irgendwie sensible Phase oder es ist halt eine gefährliche Phase zwischen 30 und 40. Und hat mir der Arzt erklärt, weil eben dieser Gallertkern schon relativ porös ist. Nee, der Faserring ist schon relativ porös und der Gallertkern ist noch relativ flüssig. Das heißt, wenn der Ring reißt, spritzt da relativ schnell die Flüssigkeit raus. Später trocknet das alles so ein bisschen aus, wie so eine Rosine, kann man sich das vorstellen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bandscheibenvorfall ab 40 ist eigentlich wieder relativ gering. Das kommt dann erst wieder mit so 70 rum, wo man dann eher so Arthrose-Geschichten dann kriegt. Aber eigentlich ist es genauso, zwischen 30 und 40 hat man da eigentlich die größte Wahrscheinlichkeit.
Okay.
Und gerade eben Leute, die viel sitzen und Leistungssportler eben. Und ich war halt eher Zweiteres zwar wie Ersteres, aber eben, ja. Genau, also das heißt jetzt nicht, dass es mit 40, ich glaube, dass mir da dann wieder besser, oder ich glaube, dass ich jetzt vielleicht auch über den Berg bin und das, glaube ich, das Thema eigentlich von Neuem nicht mehr wirklich auftreten wird. Hoffe ich jetzt einfach mal.
Ja, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen.
Ja.
Weil, wie du es jetzt erzählt hast, die 4-5 Minuten, ich kann da voll mit reinfühlen. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch oft Rückenprobleme. Mein Physio kam jetzt auch während meiner Krankheitsphase an, weil ich vor lauter Husten es geschafft habe, mir den Lendenwirbel auszurenken. Und der kam dann an, also wenn er mir jetzt einrenkt, entweder er zerfetzt meine Bandscheiben oder ich falle vor Schmerzen in Ohnmacht, weil dadurch mein ganzer Rücken auch verspannt war. Also ich laufe aktuell mit einem ausgerenkten Lendenwirbel rum und habe Schmerzen, aber so schlimm wie bei dir ist es Gott sei Dank, mal auf Holz klopfen, noch nicht.
Ja, das hoffentlich bleibt es dann auch so, weil ich sage, das wünscht man keinem. Ja, Gott sei Dank vorüber.
Die Gott Odyssee. Sei Dank und... Okay, das Gespräch hat jetzt echt eine Wendung genommen, weil normalerweise wären wir jetzt im zweiten Teil, wie alles begann, aber so ist es ja halt im Podcast und im Fußball, ne? Man kann ja jetzt nie voraussehen, was passiert. Aber ich wollte sagen, wir starten trotzdem mal mit dem zweiten Teil. Das Aktuelle haben wir ziemlich gut besprochen, deine lange Verletzungszeit jetzt auch. Aber wie hat der kleine Markus eigentlich mit dem Fußball angefangen?
Ja, gute Frage. Es gab nicht viele Alternativen, sag ich mal, bei uns im Ort. Es gab halt Fußball und Tennis und mein Cousin hat damals schon Fußball gespielt und dann hat er mich gleich mal mitgenommen und anscheinend habe ich mich nicht ganz dumm angestellt und da bin ich halt dabei geblieben und bin dann mit in der D-Jugend eben zum größeren Verein gewechselt nach Rosenheim und habe dann da bis zur B-Jugend gespielt und dann habe ich 2 Jahre Junioren-Bundesliga in Burghausen gespielt und dann zurück nach Rosenheim, meinen ersten Schritt im Herrenbereich. Damals in der Bayernliga sind frisch aufgestiegen. Und ja, habe da eigentlich alles gelernt, was man so für den Herrenfußball braucht, auch was auf und neben dem Platz passiert. Das war damals eine sehr, sehr alte Truppe. Ich war, glaube ich, mit einem zusammen, mit Dani Majdancevic. Wir waren die einzigen 2 Jungen. Ansonsten war der Schnitt, glaube ich, knapp so 30 plus. Und ja. Das war dann schon ein hartes Pflaster für die Jugend. War auch noch eine andere Zeit. Damals war es nicht üblich, dass du als junger Spieler gleich in die erste Mannschaft gekommen bist. Da hast du eben viel auch Zweite gespielt erstmal. Und es war jetzt, wie gesagt, das kam erst durch Mario Götze. Ich war der Erste, der wirklich mit jungen Jahren auch schon in der Bundesliga gespielt hat. Das war einfach, wie gesagt, da haben die Trainer gar nicht dran gedacht, auch wenn du vielleicht besser gewesen wärst, hätte die gar nicht interessiert. Wenn er auf einer Position ein Alter da war, der fit war, dann hättest du nicht gespielt. Ich hatte auch ein bisschen Glück, dass auf meiner Position dann eben sich einer, der Lindemann Matze, damals verletzt hat. Sonst, glaube ich, hätte ich mich da auch schwer getan, reinzukommen überhaupt.
Weil ja, es halt
eine andere Zeit war.
Ja, ja, klar. Ich sage, wir sind nur 4 Jahre auseinander. Als ich aus der Jugend rausgekommen bin, war es bei mir nicht anders. Da hieß es noch, der Junge, die Jungen, die tragen alles, die machen alles und müssen sich erstmal hinten anstellen, bevor sie meinen zu spielen. Also ich kenne die Zeit auch noch ein bisschen so.
Genau, und dann, wie gesagt, habe ich da 8 Jahre für meinen Heimatverein gespielt. War eine sehr coole, eine sehr erfolgreiche Zeit. Wie gesagt, wir sind Meister geworden damals, in die Regionalliga aufgestiegen, als Bayernliga-Meister sogar. Hätte der 9. Platz auch gerecht, aber wie gesagt, wir sind sogar Meister geworden. Wären sogar noch in die alte Regionalliga Südwest, oder wie die hieß, Süd-Südwest, glaube ich, hieß die noch. Die dreigleisige, in die wären wir auch noch aufgestiegen. Dann kam die Regionalliga Bayern und dann haben wir einen Pokal noch gewonnen im Jahr drauf. Und es war echt eine coole Zeit. Und dann kam leider in Rosenheim, wie es immer so ist, ein bisschen Geldprobleme, gab es immer schon. Da kam so eine halbe Insolvenz, im Winter ist dann die halbe Mannschaft abgehauen und dann sind wir in dem Jahr auch dann abgestiegen über die Relegation gegen Schweinfurt damals. Eines meiner bittersten Spiele. 5:1 verlorenes Rückspiel. genau. Und dann bin ich zu Unterhaching, dann habe ich ein Jahr in Rosenheim geblieben, weil mit dem Abstieg wollte ich nicht gehen und dann habe ich noch ein Jahr Bayernliga gespielt in Rosenheim. Und dann kam ganz unerwartet, eigentlich der Anruf von Unterhaching, ich war da mit dem Studium gerade fertig und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt eigentlich wäre jetzt Profifußball gar nicht so schlecht, weil ich jetzt das Lehramt zum Arbeiten anfangen müssen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das machen wir jetzt einfach und das war dann auch eine sehr coole Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Wie gesagt, im ersten Jahr haben wir es dann auch wieder gleich, waren wir im DFB-Pokal bis ins Achtelfinale gekommen und haben dann auch im Pokal sind wir ins Finale gekommen, hat dann wieder für den DFB-Pokal gereicht und im Jahr drauf sind wir eben auch aufgestiegen. Also haben wir auch sehr, sehr erfolgreich gespielt eigentlich die 2 Jahre. Hab dann aber im 2. Jahr nicht mehr so viel gespielt, weil da hatte ich einen brutalen Konkurrenten mit dem Stefan Hein. Der war halt einfach eine Klasse oder zwei sogar besser. Und Sascha Bigalke auf der 10, das waren eigentlich unsere beiden Schlüsselspieler. Und dann habe ich nicht mehr so viel gespielt und dann bin ich wieder nach dem Jahr zurück nach Rosenheim. Hab dann mein Referendariat angefangen endlich. Und war dann 2 Jahre in Rosenheim, waren auch 2 coole Jahre wieder. Und dann habe ich privat ein bisschen was geändert. Ich habe mich damals von meiner Freundin getrennt, meiner Ex-Frau getrennt und wollte dann eigentlich mal weg. Habe früher schon den Traum vom Ausland gehegt, wollte dann eigentlich da schon ins Ausland gehen. Hat dann leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann bin ich nach Bayreuth gegangen, weil ich war ein bisschen kurios. Ich habe gedacht, ich kann so lange wechseln, wie ich will, aber dann hatte ich mir in Rosenheim meinen Passantrag weggeschickt gehabt für einen Amateurvertrag und dann wäre ich irgendwie absurd, so fielten wäre ich gesperrt gewesen. Und das habe ich irgendwie 5 Tage vorher erfahren, dann bin ich ein bisschen nervös geworden und habe dann Pillow angerufen oder habe ihm geschrieben und der war in Bayreuth eben gerade und dann ist da doch der Wechsel nach Bayreuth zustande gekommen. Und dann kam ja Corona und nach Corona habe ich dann endlich den Schritt ins Ausland auch geschafft und da 2 Jahre gespielt und dann sind wir eh schon fast in der Gegenwart, dann sind lange 17 Jahre, dann kam eine Verletzung und dann bin ich irgendwie in Schweinfurt gelandet, wo ich jetzt immer noch bin und immer noch Spaß am Fußball habe.
Perfekt, also ich glaube, du bist der Erste, der es geschafft hat, seine komplette Karriere in 8 Minuten zu überfliegen, ohne dass ich einmal zu Wort kam. Aber so.
Ja, sorry, ich habe versucht, das irgendwie schnell zu überreißen, ohne mit ein paar Fun Facts vielleicht und nicht zu vielen Details.
Alles gut, alles gut. Ich hätte ja eh viel zusammengefasst, weil du, wie du schon sagst, du warst ewig lang dann wieder in Rosenheim. Das hätte ich dann eher wenig zusammengefasst und das sehe ich ja auch. 3 Einsätze in der Bezirksliga Oberbayern, das ist wahrscheinlich die Saison, wo du erzählt hast, wo ihr Meister wurdet. Aber hey, es ist ein Titel. Du hast 3 Einsätze, 2 Tore. Du hast noch einen Aufstieg.
Ja, da sind wir nicht aufgestiegen im Jahr, haben wir Relegation spielen müssen. Im Jahr davor in der Kreisliga habe ich auch 2 Mal gespielt, da habe ich 5 Tore gemacht, in 2 Kreisliga-Spielen. Stimmt, aber in Bezirksliga habe ich auch im Jahr drauf, habe ich ein paar Mal gespielt auch, ja.
Das stimmt. Okay, dann nehmen wir es doch mal mit.
Also da sind wir Meister geworden, aber da musste der Meister, weil das war das Reformjahr, wo der Meister nicht direkt aufsteigen konnte, weil das wäre in die Landesliga gewesen, direkt da wurde die BOL wurde abgeschafft damals und hätte man von der Bezirksliga mal direkt den Aufstieg in die Landesliga gespielt, aber eben über Relegation damals sind wir dann eben in der 2. Runde gescheitert an Ampfing oder was das war.
Das ist natürlich schade. Aber dann nehmen wir uns doch mal mit, du hast jetzt, wenn ich mir FUPA anschaue, Bayernliga, Regionalliga, A-Jugend, Bundesliga gespielt und auf einmal spielst du in der Kreisliga. Das ist in Bayern B-Klasse, A-Klasse, Kreisklasse, die viertniedrigste Liga. Du hast dir doch Schwanz auf dem Bierfitzeller, oder nicht? Auf Deutsch gesagt.
Ja, damals schon. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber damals hatte ich ja noch richtig Dynamik. Ich meine, ich habe da, wie gesagt, in Rimstig habe ich eine Halbzeit gespielt. Damals habe ich zur Halbzeit 3 Tore gemacht. Da hat mich der Trainer ausgewechselt wieder. Und einmal in Rohrdorf, da habe ich, glaube ich, 2 Tore, 2 Vorlagen. Und da hat noch der Dani Mandanschuk auch noch gespielt. Also mein Sturmkollege, der auch richtig, richtig gut war und der auch noch ein richtiger Dribbler war. Da haben wir, glaube ich, dann 6-1 oder so gewonnen. Und er hat auch 3 Tore gemacht. Also zur damaligen Zeit war das noch sehr einfach. Wie es heute wäre, weil heute fehlt mir so ein bisschen der Speed, weiß ich nicht.
Ja gut, aber du hast ja trotzdem noch die Erfahrung. Ich meine, du bist 36 Jahre alt, hast eigentlich, wenn man deine Bilanz anschaut, laut FUPA 418 Spiele, 94 Tore auf höchstem Niveau, sag ich mal. Also Regionalliga ist ja die oberste, der obersten Klasse im Amateurfußball. Also Halbprofi eigentlich, kann man schon so sagen. Und du hast ja, wie du schon sagst, bei Bayreuth, Top-Club. Haching, Top-Club. Jetzt bei den Schnüdeln, Top-Club. Eigentlich nur bei den besten Clubs in der Klasse gespielt. Und Rosenheim war jetzt auch über Jahre eigentlich Regionalligist, aber ist okay, unteres Mittelfeld, aber die waren Regionalliga. Du hast eigentlich eine ganze Karriere im Herrenbereich verdammt hoch gespielt. Ich glaube, du würdest trotzdem noch in der Kreisliga rocken.
Ja, weiß ich nicht. Ja, ich kann es immer nicht sagen, weil es ist es ist ein bisschen anders, weil ich finde immer, gerade wenn man jetzt halt so ein Spieler hat, irgendwann wird der eher so Bälle festmachen und so. Das kann ich, glaube ich, in sehr vielen Ligen noch. Aber wenn ich jetzt einen ausspielen muss, da fällt mir meistens nicht so viel ein. Wenn ich ehrlich bin, natürlich mit dem Training immer ein bisschen schwer, wenn es heißt, wir spielen 1-1. Da muss schon viel passen, dass ich da brilliere.
Ja, gut. Einfach deinen Körper reinstellen, Arsch rausstrecken, da kommen die Jungen nicht hin, wenn du gegen den Jungen spielen musst.
Ja, aber ich muss ja vorbeikommen. Also wenn ich offen ist 1-1, wenn ich einen ausspielen muss, wirklich, also das, klar, hinkommen tun sie normal nicht, aber wenn ich wirklich gesagt vorbei muss, so am 16. Mal, das, naja, schwierig, schwierig. Aber ist halt ein anderer Spielertyp. Ich sag damals einfach Ball vorbeilegen und laufen, da war ich noch richtig schnell. Heute muss man vielleicht andere Wege finden. Schauen, aber wie gesagt, vielleicht in der Kreisliga wird es noch klappen, ich weiß es nicht.
Ja klar, auf jeden Fall, ich denke schon, auf jeden Fall. Ich meine, du hast trotzdem die Erfahrung, dann machst du halt keinen Stoßstürmer mehr, dann machst du halt den Spielmacher, was schon hinterm Stürmer, einfach mit deinem Auge, einfach die Bälle durch die Schnittstelle und dann kann auch ein Kreisligist auf einmal zum Profitum werden in der Art.
Ja, also ich sag, weiterhelfen könnte ich wahrscheinlich schon noch, aber ich sag, ob ich jetzt da so ein wirklich so ein herausstechender Spieler wäre, in dem Alter, kann ich jetzt sagen, wie gesagt, müsste man testen, vielleicht kommt es irgendwann.
Also der TSV Wolgersdorf sucht noch einen in der Kreisklasse.
Nee, also wenn ich Kreisliga spiele, dann würde ich jetzt erstmal nach Sommerhausen gehen, wo ich jetzt auch wohne. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Also entweder ich bleibe auf hohem Niveau oder ich komme zu Ihnen. Da ist nichts zu machen. Und dann würde ich vielleicht sogar noch mein Zweitspielrecht für Söchtenau beantragen, wenn ich meine Eltern mal besuche, dass ich mit meinem Cousin noch mal zusammenspielen kann. Weil das ist weit genug auseinander, um das machen zu können.
Ja klar, da gibt es ja...
Wenn die mich dann brauchen können überhaupt, ich weiß nicht, ich könnte nie ins Training gehen, aber...
Ja, klar, aber.
Wenn ich Leute, dann setze ich mir auf Bank oder spiele wegen mit oder was weiß ich.
Na, freilich.
Das wäre dann so der Plan, aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert.
Jetzt schauen wir erstmal, dass ihr in die dritte Liga aufsteigt und du vielleicht nochmal ein Jahr dein erstes Profijahr in Deutschland dann bestreiten kannst.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja zweimal, also wäre mein zweiter Aufstieg dann in die dritte Liga. Damals bin ich ja gegangen, weil ich gesagt, persönlich ein bisschen was verändert hat und ich beruflich dann auch irgendwie weitermachen wollte. Im Nachhinein vielleicht ein Fehler gewesen, aber egal, ist jetzt so wie es ist, hat auch sein Gutes gehabt, wie gesagt, ich bin jetzt beruflich dafür durch und stehe auf sicheren Beinen und jetzt wäre es das zweite Mal und es wäre schon cool, wenn es dann beim zweiten Mal vielleicht für ein paar Spiele reichen wird.
Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wir drücken dir ganz fest die Daumen, kommen wir, bevor wir in den dritten Teil kommen, weil wir haben jetzt deine Karriere im Speed-Durchgang besprochen und haben dann noch einzelne Sachen direkter besprochen. Aber was mich interessiert, ist deine Zeit in Luxemburg. Ich meine, Regionalliga ist schon hohes Niveau, aber wie ist denn das Niveau in Luxemburg? Ich meine, deine erste Auslandsstation, im ersten Jahr hast du 19 Spiele, 3 Vorlagen, als Stürmer fehlt dir aber noch etwas. Weil wir hatten Dominik Stolz im Interview, vor einem Jahr, der spielt ja aktuell noch in Luxemburg und ist ja da auch top gefährlich als Stürmer. Aber wie war für dich die Umstellung so von Regionalliga Bayern auf einmal Erste Liga Luxemburg?
Ich sage vom Niveau her, ist es, sagen wir, das Mittelfeld wahrscheinlich, hat ungefähr Regionalliga-Niveau. Ich sage, die absoluten Top-Clubs, wo der Domi auch spielt, sind schon wahrscheinlich eher Richtung dritte Liga unterwegs. So die, also jetzt gerade nicht mehr. Ich meine, die Liga hat sich durch die Immobilienkrise in Luxemburg ein bisschen verschlechtert, weil die einfach nicht mehr die Gehälter zahlen können gerade, weil das trifft die sehr, sehr hart. Weil die meisten halt irgendwelche Immobilien-Mogule waren, die da die Clubs zusammengestellt haben. Eigentlich nur noch ein Verein Differdingen, der aktuell relativ stabil dasteht. Alle anderen strugglen so ein bisschen finanziell. Aber ich sag mal, die Top-Clubs können schon wahrscheinlich unteres Drittliga-Niveau spielen. Ich meine, die spielen auch immer wieder gegen Saarbrücken und so, da schauen sie immer ganz gut aus. Also gerade damals Düdelingen, die Mannschaft, die damals in der Europa League-Gruppenphase war, wo der Dominik Stolze auch gespielt hat. Das war schon eine absolute Top-Truppe. Also die hätten mit Sicherheit wahrscheinlich sogar zweite Liga bei uns in Deutschland spielen können. Aber die haben auch in dem Jahr alles zerschossen in Luxemburg. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Von dem her, die unteren Mannschaften, die letzten zwei, drei haben wahrscheinlich vielleicht sogar Oberliga-Landesliga-Niveau bloß. Und dann der große Mittelteil hat wahrscheinlich ungefähr Regionalliga-Niveau. Und dann oben sind auch ein paar dabei, die in der Regel auch besser sind. Genau, also, so will ich es ungefähr einordnen.
Also war die Umstellung für dich eigentlich, außer dass es ein anderes Land ist, eigentlich nicht gerade groß. Aber du hast ja davor jahrelang auch Regionalliga gespielt. Aber deine Tore haben gefehlt im ersten Jahr. Was ja, war da los?
Tut mir ein bisschen weh auch, ja, weil es war echt ein cooler Verein, wenn ich da war. Und hat irgendwie nicht sollen sein. Ich meine, ich habe eigentlich die ersten 5, 6 Spiele, ich habe viel mehr Vorlagen gehabt. Ich hatte nach 6 Spielen schon 5 oder 6 Vorlagen. Aber irgendwie habe ich nicht getroffen. Und dann kam, wir hatten einen deutschen Trainer und einen griechischen Investor, das habe ich vorher eben erzählt, das ist quasi ähnlich wie bei den Löwen. Und der wollte unbedingt Meister werden. Der wollte mich erst nicht mehr holen, weil der alte Präsident eigentlich hat noch mit mir alles ausgemacht. Und dann kam ein Präsidentenwechsel und der wollte mich dann eigentlich schon immer, so war ich so sehr kritisch beäugt. Und es, ja, war immer so ein bisschen schwierig. Und gerade als dann der deutsche Trainer gegangen wurde, wurde ich dann erstmal gleich auf die Bank gesetzt und habe dann auch nicht mehr mit der Aus in der Regel, war es dann eigentlich immer so, entweder ich habe von Anfang an gespielt oder ich war nicht im Kader, weil da gab es eben so, man braucht immer so und so viele Luxemburger auf dem Bogen. Und war eine verrückte Zeit. War dann leider echt persönlich meine schlechteste Saison, die ich gespielt habe, obwohl ich eigentlich beim coolsten Club war, so von der Geschichte her. Ich meine, die sind irgendwie, glaube ich, auf Platz 40 oder 50 der ewigen Champions League-Historie, weil die gegen Real Madrid, gegen Liverpool gespielt haben. Also es ist ja der große Club in Luxemburg eigentlich. Und es hat mir immer ein bisschen wehgetan, dass es nicht besser geklappt hat, weil ich fand den Verein so, das war eigentlich genau nach dem, was ich gesucht habe, so ein bisschen so einen coolen Club im Ausland, der eine coole Geschichte hat, auch ein richtig schönes Stadion gehabt hat. Und die auch die verrückt, also hat jetzt nicht viel Zuschauer, aber die Zuschauer, die da waren, waren auch komplett verrückt, haben jedes Spiel Bengalos gezündet und so. Das war echt, war witzig. Und ich hatte leider sportlich eines meiner schlechteren Jahre, wobei es hat eigentlich nur die Tore gefehlt. Ich meine, ich habe schon gute Spiele auch gemacht, aber am Ende wirst du auch als Offensivspieler, ich habe zumeist eher zweite Spitze gespielt, aber trotzdem an Toren gemessen und da habe ich einfach keine gemacht.
Ja, und deswegen wahrscheinlich dann auch der Wechsel des Jahr drauf.
Ja, die hätten mich schon behalten, aber ich wollte dann, wie gesagt, mir war das auch zu unsicher, weil ich wusste nicht, was passiert mit dem Präsidenten, ob der dann wieder noch 3 Ausländer holt und dann wird es noch schwieriger. Ich meine, Chef Strasser kann dann eher wieder ein Spieler, der mich auch gemocht hätte, glaube ich. Ein Trainer, Entschuldigung. Aber mir war dann das irgendwie zu heiß, dass ich dann wieder noch mal ein ganzes Jahr auf der Bank versaue und dann bin ich lieber zu einem bisschen kleineren Verein gegangen und habe gedacht, dann spiele ich zumindest und perform mal und um dann ja im Jahr drauf vielleicht nochmal durchzustarten, was dann leider wegen meiner Verletzungen nicht ging, obwohl ich ein ganz gutes Jahr dann auch gespielt habe.
Ja, klar, auf jeden Fall. Du warst ja dann, wie du schon gesagt hast, bei Etzeler und finde ich super geil den Namen als Franke. Etzeler, was schon? 28 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. Auf jeden Fall war deine Quote da besser und dann, wie du schon sagst, kam dann die Verletzung und auch das erste Jahr Schweinfurt mit 0 Einsätzen, deswegen umso glücklicher für dich wahrscheinlich auch, dass dieses Jahr zwar erst nur 5 Einsätze da waren, aber du bist endlich wieder schmerzfrei am Platz.
Ja, genau, ich meine, da hat sich ja das komplett verschoben, was man vorher sich über irgendwelche Tore und was ich was Gedanken gemacht hat. Rutscht dann völlig in den Hintergrund. Eigentlich war es erst mal wieder cool, überhaupt auf dem Platz zu stehen. Viele haben ja auch davon abgeraten, überhaupt nochmal zu spielen. Ich meine, ich habe es dann irgendwann durchgezogen, weil ich dachte, so willst du es auch nicht aufhören, von deinem Körper das diktieren lassen und habe mich dann eigentlich auch körperlich nochmal auf ein gutes Niveau gebracht jetzt. Und ja, Spaß macht es immer noch, auch das Training. Im Alter macht einem auch das Training ein bisschen mehr Spaß, als man früher eigentlich nur immer die Spiele gesehen hat. Mittlerweile ist man auch im Training, hat man mit mehr Freude dabei oder schätzt es mehr, sagen wir mal so vielleicht.
Auf jeden Fall, ich denke mal, nach so einer Verletzung schätzt du alles, ob es Training ist, ob es die Mannschaftsabende sind, ob es mal auf der Bank hocken ist beim Ligaspiel oder auch wenn es nur 2, 3 Minuten Einsatzzeit ist. Aber ich glaube, wie du schon sagst, du schätzt es jetzt ganz anders wie damals, wo du noch topfit warst und es gang und gäbe war, dass du gespielt hast.
Ja, klar, also wie gesagt, das ist einfach so wie eine Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wenn man ganz unten mal war, dann taugt einem die ersten 2 Stufen auch wieder. Und umso weiter hoch es dann geht, umso mehr will man dann auch. Aber am Anfang ist man da sehr, sehr froh mit allem, was man kriegt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, jetzt haben wir auch meinen Folgentitel. Das ist schon mal super. Jetzt haben wir das Aktuelle besprochen, deine Karriere überflogen in Rekordzeit. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen reinbekommen. Und ich fange mal mit dem Weißbierhelden an. Erstens, Einsiedler, ich sag's einfach auf Deutsch, Fußballgott, er hat es natürlich anders geschrieben. Wann kommst du mal wieder in den Sportpark und du kriegst natürlich auch eine halbe.
Ja, da gab es ja damals irgendwie, ich habe wo den Namen Spiel, weil der Manni war immer dafür bekannt, dass er quasi gerne mal ein Weißbier trinkt. Und ich habe dann im Interview gesagt, glaube ich, mit der Bildzeitung nach dem DFB-Pokalsieg. Irgendwie weiß ich, ob ich heute noch ein Weißbier trinken soll. Nee, auf gar keinen Fall, wenn ein helles, weil es weniger Kalorien hat. Und dann haben sie aber irgendwie trotzdem getitelt am nächsten Tag. Also eigentlich völliger Blödsinn, dass die Weißbierhelden aus der 4. Liga. Also ja, aber gut. Soll so sein, da gab es ein paar Episoden. Ich muss da mal zum Platzwart, zum Rapport. Weil ich im Interview bei der Bildzeitung gesagt habe, ja, es könnte vielleicht ein Vorteil sein, dass im Herbst die Plätze nicht so gut sind. Und da war irgendwie die Titel, unser Acker ist unser Vorteil, und habe ich erst mal zum Rapport müssen beim Platzwart und mich entschuldigen. Ja, klargestellt halt, dass ich im Endeffekt das eigentlich sehr, sehr defensiv formuliert habe und die halt eine Geschichte draus gemacht haben, wie es dann oft so ist.
Ja, klar, deswegen, ich meine, unser Podcast ist jetzt, man kennt ihn in gewissen Hinsichten, aber deswegen überlege ich dreimal, weil ich bin halt der Klubberer und zu viert stehe ich nicht so gut und dann überlege ich dreimal, ob ich irgendwas Negatives sage und am Ende stehe ich in der Zeitung. Deswegen, die Zeitung, die sucht sich ja nur einen kleinen Fitzeler aus und dann stehst du in der Zeitung und hast was ganz anderes gesagt, was du eigentlich gemeint hast.
Ja, nicht alle Zeitungen, aber zumindest die Zeitung mit den 4 Buchstaben, ja.
Ja. Dann die Tine 2792 will wissen, wie schafft man es eigentlich, so ein geiler Typ zu sein?
Ja gut, das sollen andere entscheiden, ob ich ein geiler Typ bin. Ich glaube, ich bin schon einer mit Ecken und Kanten, der gerade dass ich durch den Amateurfußball in Rosenheim gestellt wurde, für einen Fußballer auch gern die 3. Halbzeit zelebriere. Von dem her, vielleicht meint sie das damit. Ansonsten, ja, ehrt mich auf jeden Fall, so eine Aussage.
Dann der Hannes Scheuerer möchte wissen, wer war dein schönster Mitspieler?
soll ich jetzt ihn sagen am besten, wenn ich auch mal zusammenspiele. Schöne Grüße an dieser Stelle, ja. Mein schönster Mitspieler, gute Frage. Ja, dann nehme ich halt ihn. Er war schon eine absolute Rakete einfach, ja. Auch optisch. Da gab es auch mal ein lustiges Foto, wo da war ich noch nicht dabei, aber wo sie Landesligameister geworden sind, haben sie sich ja mal nur mit Fußball und sonst Splitterfaser nackt fotografieren lassen. Das war schon ein Bild für Götter, ja.
Glaube ich. Aber sowas gibt es halt nur im tiefsten Amateurfußball, ne?
Naja, so tief war das gar nicht. Ich meine, das war in der Nachbarnliga, also
Ja,
war schon eher
okay.
gehobener Amateurfußball, aber trotzdem, ja, das war eine heiße Truppe damals.
Glaube ich, glaube ich. Und das ist so Anekdoten liebe ich halt. Deswegen quatsche ich, glaube ich, eher so mit Amateurfußballern, die wissen, was noch einmal richtiger Fußball ist, weil ich ja die Anekdoten richtig cool finde. Ich meine, du hast jetzt alleine in den 40 Minuten so viele Geschichten rauskauen. Das hörst du bei einem Erstligaspieler nicht, der aufpassen muss, was er sagt.
Ja klar, wie gesagt, die mediale Aufmerksamkeit ist jetzt bei mir wurscht. Und wenn, dann sollen sie was schreiben. Also das wäre dann nach 2 Tagen, das wäre die Sau durchs Dorf bringen und dann wäre wieder Feierabend. Und das wäre halt, jetzt sagen wir, wenn du deutlich mehr im Rampenlicht stehst, musst du halt ein bisschen mehr aufpassen, was du sagst.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir genau eine Frage vom Gregor.fc05. Wie verteidigt man richtig im Mann gegen Mann im 5-3-2 gegen 4-2-3-1?
Okay, das zielt aufs gestrige Training ab, weil wir gestern, ich war in, wir sollten gestern die Club-Amateure simulieren und da haben wir richtig reingeschissen, weil wir es nicht geschafft haben, dass unsere IVs aus der Dreierkette auf die Außenspieler rausschiebt. War eine absolute Katastrophe, da bin ich kurz mal durchgedreht. Da führe ich immer so schöne Selbstgespräche und nachdem der Gregor immer unser Schiri ist auf dem Platz, kriegt das immer schön mit, wenn ich dann über meine Mitspieler oder über mich selber aufregt, was wir da gerade zusammen stümpern. Oh ja, und deswegen hat er, glaube ich, die Frage gestellt, können wir mir gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt hoffen wir mal natürlich, dass dann das im Spiel auch anders läuft am Samstag.
Ich hoffe mal nicht, weil wir haben einen Gegner simuliert, wie gesagt.
Ach ja, stimmt.
Da wäre es eigentlich cool, wenn es genauso laufen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Club-Amateure in dem Fall einen Ticken besser machen, als wir es simuliert haben.
Ja, wahrscheinlich,
weil sonst wird es zweistellig am Samstag.
Also das habe ich noch nie erlebt in der Regionalliga.
Doch, es gab mal, glaube ich, 11-0 Augsburg gegen Seligenporten.
Okay, das war wahrscheinlich vor meiner Zeit.
Richter, wie heißt der von mit Vornamen? Von der bei Hertha auch mal war, der hat da, glaube ich, Marco Richter, 7 Tore, glaube ich, hat er in dem Spiel gemacht.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, kannst mal nachschauen, ich glaube, es stimmt.
Ich google dann später. Gut, dann haben wir jetzt alles besprochen. Jetzt kommt von mir noch eine Frage. Welchen Gast würdest du uns empfehlen?
Welchen Gast ich empfehlen würde?
Ja.
Aus der fränkischen Ecke oder was?
Das ist mir wurscht. Hauptsache, der Gast kann Fußballen und kann Deutsch.
Alex Piller wäre, finde ich, aus der fränkischen Ecke eine absolute Legende. Und der hat, glaube ich, auch schon in Franken einige, war auch dritte Halbzeiten gut gespielt.
Perfekt, den muss ich, wo hat er denn gespielt? Weil der Name
ist. Ja, der hat in Schweinfurt gespielt, in Bayreuth gespielt, in Haching gespielt, in Erlangenbruck gespielt. Wo waren sie jetzt zuletzt? Ich meine, das sind ja siamesische Drillinge, der Gratsche und der Messi und er. Ich glaube, irgendwann wurden sie jetzt getrennt. Aber die haben ja lange eigentlich, sind immer zu dritt alle Wechsel vollzogen. Und ja, ist schon ein kongeniales Trio auf jeden Fall.
Perfekt, dann werden wir ihn mal anschreiben. Jetzt bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, für das lustige und vor allem informative Interview, auch über deine Leidenszeit. Weil ich kann mir echt vorstellen, auch dass es trotzdem schwer fällt, über diese Zeit zu reden, weil, wie du schon gesagt hast, Krankengeld, wie geht's weiter? Geht es überhaupt noch mal weiter? Das ist trotzdem noch einem schwerfällt, drüber zu reden. Dafür auch ganz großes Dankeschön, dass du uns damit mal reinblicken lassen hast in dich.
Ja, es ist fast wie eine Psychologenstunde. Man redet sich ja das von der Seele dann quasi. Also ich habe zu danken.
Und wie es bei uns mittlerweile Tradition ist, seit 3 Jahren gehört dir als Gast die letzten Worte.
Boah, das ist jetzt, da bin ich überfuckt mit sowas. Ja, danke fürs Zuhören und kick auf.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.